Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich möchte direkt mit einer Bibelstelle anfangen, aus 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Da sagt Paulus oder macht das Beispiel: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. In Korinth, da waren so Wettkämpfe sehr bekannt. Die kannten Olympische Spiele von den Griechen, sehr bedeutende Ereignisse oder ein bedeutendes Ereignis. Sie kannten isthmische Spiele, die waren bei denen um die Ecke. Auch sehr bekannte Wettkämpfe, wo geboxt wurde, was damals noch ohne Handschuhe war. Sehr, sehr harte Kämpfe, wo gerannt wurde, wo gesprungen wurde, alles Mögliche halt. Leichtathletik und was es so gibt. Auch heute sind Olympische Spiele noch, meine, das bekannteste Ereignis im Sport der Welt. Und da gibt es sehr viele Disziplinen, wo sehr viel gegeneinander ja nicht gekämpft wird, wo einfach viele halt in einem Wettkampf gegeneinander antreten. Neben den Olympischen Spielen ist noch eins der bedeutendsten Ereignisse die Fußballweltmeisterschaft. Jetzt 2018, wo, wer war da im Finale? Ich muss gucken, ich gucke das nämlich nicht. Frankreich und Kroatien haben da gespielt. Ja. Gucken wohl viele Leute, ja, wo viele Länder, also 32 Länder, ja, muss ich gucken, 32 Länder gegeneinander spielen und nur einer gewinnt. Und davor noch viel mehr Länder, die sich überhaupt qualifizieren wollen, da mitzumachen. Also die ganze Welt ist da am Mitfiebern und das ist ein Riesenereignis. Hier in Coesfeld haben wir jedes Jahr einmal, und viele Städte machen das, so einen Citylauf. Da gibt es auch verschiedene Disziplinen und wir haben ja auch schon ein paar Mal mitgemacht bei 5 Kilometer. Jetzt im Oktober waren da über 500 Leute, die bei diesen 5 Kilometern nur gelaufen sind. Und dann gibt es noch bei 1 Kilometer, 10 Kilometer und noch mehr, wo so viele Leute einfach in diesem Wettkampf teilnehmen. Schach interessiert mich da mehr. Auch 2018 eine Weltmeisterschaft, ein ganz anderer Wettkampf. Ist das nicht vielleicht so körperlich anstrengend? Die sitzen da erstmal nur, aber der Kopf raucht bei denen. Und die erste Runde haben die da 7 Stunden gespielt. Also auch sehr anstrengend und intensiv. Und es gibt sehr viele Wettkämpfe. Die Menschen machen schon Wettkämpfe, seit es die gibt, glaube ich, in alle möglichen. Es gibt Schönheitswettbewerbe, es gibt Wettbewerbe im Rechnen, wer schneller rechnen kann. Es gibt Wettbewerbe im Grimassenschneiden, kannte ich auch noch nicht. Also wer das hässlichste Gesicht machen kann, kannte ich auch noch nicht. Aber es gibt sehr vieles. Und ich finde auch witzig, die 12 Jünger von Jesus, von denen lesen wir auch manchmal, dass die sich als Konkurrenten gesehen haben, dass sie auch gewetteifert haben manchmal. In Johannes 20, Vers 4 sehen wir nach der Auferstehung von Jesus. Die beiden, Johannes und Petrus, liefen aber miteinander. Und der andere Jünger, Johannes, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Überliest man vielleicht, aber ich finde das interessant. Die beiden sind um die Wette gerannt. Oder Matthäus 18, Vers 1, da kamen die Jünger zu Jesus und zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Wer ist der Beste? Und dann geht es weiter. Also da gab es, es gibt einfach überall Wettkämpfe, wo Leute eine beste oder die beste Leistung sehen wollen, wo sie das beste Ergebnis erzielen wollen. Und normal ist das in Wettkämpfen, dass nur einer gewinnt oder eine Mannschaft und alle anderen sind Verlierer. Hier sagt Paulus jetzt, dass in diesem Wettkampf jeder den Preis gewinnen kann, jeder den Preis von Gott bekommen kann, weil auch jeder seinen eigenen Wettkampf hat. Also es geht hier jetzt erstmal um uns heute. Aber worum geht es genau in diesem Korintherbrief? Das ist jetzt nur eine Stelle, 1. Korinther 9, und der Korintherbrief ist lang. Und da gibt es sehr viele Themen, auf die hier Paulus hier anspricht. Und wieso er diesen Brief überhaupt schreibt, ist, dass sie sich viel streiten. Die haben viele Fragen, viele Themen, wo die einfach uneinig sind. Und es fängt an bei, oder es geht sogar so weit, dass sie sich gegenseitig verklagen und vor Gericht gehen, weil die sich einfach überhaupt nicht mehr verstehen. Und es fängt bei einfachen Sachen an, wie übers Essen zu streiten, was man essen darf und was nicht, über die Arbeit. Es geht darüber, dass manche hochmütig werden oder übermütig, sich für was Besseres halten als andere. Es geht da auch um Unzucht. Die haben Probleme mit Sexualität, dass die da auch Fragen haben zu der Ehe, wie das Gott sich gedacht hat. Und ja, Habsüchtige sind da auch, die einfach gierig nach bestimmten Sachen sind. Also sehr viele verschiedene Sachen. Und einmal vorweg, wenn man jetzt mit Jesus leben will, also die Korinther haben da schon eine Gemeinde gegründet, und wenn man mit Jesus leben will, dann fängt man mit Buße an. Und wenn man Buße tun will, dann heißt das, dass man Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet, dass man um Vergebung bittet für das, was man falsch gemacht hat, das, was gegen Gottes Gebote verstoßen hat, was man in seinem Leben vielleicht getan hat. Und wenn man das ernst meint und nicht so daher sagt, dass einem das leid tut, dann will man diese Schuld ja nicht wieder auf sich bringen, sondern Buße ist ja so eine Wende im Leben, dass man eben umdreht und nicht mehr so lebt. Und Jesus sagt das ganz einfach und verständlich in Johannes 14, 21 und 24. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Der hat es ernst gemeint. Wer mich aber nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Wieso sollte er auch? Und wenn man eben Jesus nachfolgen will, wenn man Buße tut und es einem wirklich leid tut, dann Jesus hat Regeln, und dann man gehört zu seiner Familie, man wird Gottes Kind, und man hat sich an diese Hausregeln zu halten. Wir haben auch zu Hause Regeln, nicht viele, aber so ein paar, und gerade im Sport und in Wettkämpfen gibt es haufenweise Regeln, an die man sich halten muss. Da kann nicht jeder machen, was er will, außer im MMA vielleicht, da darf man alles, aber es gibt halt Regeln, an die man sich zu halten hat. Paulus sagt hier auch, dass er sich vor allem an alles halten will, um nicht verwerflich zu werden, um sich nicht zu disqualifizieren, weil wenn er predigt, woran man sich halten soll, aber sich selber nicht dran hält, wer sollte da auf ihn hören? Wird ja keinen Sinn machen. In Galater 5, Vers 17 heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und das ist dieser Wettkampf, auf den Paulus hier auch eingeht. Er sagt hier, dass Sportler ja enthaltsam sind. Wenn die ein Ziel vor Augen haben, wenn die in einem Wettkampf sind, dass die da enthaltsam sind. Alles, was ihnen schadet, müssen sie sich fernhalten, weil die sonst ein Problem haben, weil die sonst nicht die beste Leistung erzielen können. Und unser Wettkampf ist eben, oder er sagt es am Ende auch, dass er seinen Leib bezwingt und ihn beherrscht. Und das ist unser Wettkampf. Jeder hat seinen eigenen Wettkampf gegen unseren eigenen Leib, weil jeder seine eigenen Begierden hat. Jeder hat seine eigenen Lüste, wogegen er ankämpfen muss. Und da geht es halt um Selbstbeherrschung und Disziplin, dass man sich zusammenreißt. Als ich diese Predigt diese Woche vorbereiten musste, da saß ich auch oft, musste ja was machen. Und dann dachte ich mir auch ein bisschen recherchieren, dann hier auf YouTube ein Video angemacht. Dann sehe ich da plötzlich ganz viele andere Videos, die mich plötzlich interessieren. Plötzlich ist alles so interessant, obwohl man so eine wichtige Aufgabe hat. Aber dann klickt man da, oh, die 10 gefährlichsten Tiere der Welt, gucke ich mir mal an. Oh, 50 Lifehacks, die jeder kennen muss, muss ich mir angucken. Also plötzlich wird alles interessant, was mich sonst vielleicht gar nicht interessieren würde. Aber ich lasse mich ablenken. Ich bin da nicht diszipliniert. Und das schadet im Endeffekt, wenn ich mich nicht zusammenreiße, weil ich eben nicht meine ganze Energie auf mein Ziel oder für mein Ziel einsetze. Wir müssen keine Weltmeister werden und Gott erwartet nicht von uns, dass wir immer eine Leistung erzielen, dass wir immer goldene Medaillen nach Hause bringen, aber dass wir uns unter Kontrolle oder unseren Körper unter Kontrolle haben und ihm treu sind, dass wir uns an seine Gebote halten. Das ist unser großer Wettkampf. Und direkt danach, nachdem Paulus dieses von diesem Wettkampf schreibt, gibt er uns auch Beispiele. In 1. Korinther 10, Vers 1 bis 13. Da geht es um das Volk Israel und er gibt es uns als Vorbild, dass wir daraus lernen. Da ist es in 1. Korinther 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Die Israeliten wurden von Gott aus Ägypten befreit und haben dann eine lange Zeit mit ihm erlebt, viele Wunder gesehen, aber die hatten Probleme mit der Selbstbeherrschung. Obwohl sie ja viele Wunder gesehen haben. Gott ist ja in einer riesigen Feuersäule vor ihnen hergezogen, nachts und tagsüber in einer Wolkensäule. Also beeindruckende Sachen. Sie haben gesehen, wie das Meer sich geteilt hat, wie großartige Sachen passiert sind. Aber trotzdem haben sie sich ablenken lassen. Und es war so schlimm, dass Paulus sagt das hier so schön: An der Mehrzahl hatte Gott kein Wohlgefallen. Das ist noch sehr nett gesagt. Von allen Menschen, etwa einer Million Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, sind nur zwei Menschen von Anfang bis zum Ende ins neue Land eingezogen: Josua und Kaleb, die einzigen, die Gott treu gewesen sind. Alle anderen mussten in diesen 40 Jahren in der Wüste sterben. Das heißt, ins neue Land sind oder ins verheißene Land sind nur Josua, Kaleb, 80 plus oder so, und alle anderen U40, alle, die nur in der Zeit neu geboren wurden, durften da einziehen. So wichtig war es Gott, weil sie keine Selbstbeherrschung hatten. Und das sind halt, und aber das sind jetzt Vorbilder für uns. Wir sollen daraus lernen. Und gucken wir uns das an. Die hatten vier Probleme, die wir in diesem Text sehen. Sie hatten Götzendienst. Sie haben nicht mehr Gott vor sich gesehen, sondern sie haben sich dieses goldene Kalb gemacht. Sie wollten etwas sehen, wovor sie sich niederknien konnten, wo sie anbeten konnten, dem sie Danke sagen konnten für die Befreiung. Sie haben Unzucht getrieben, verschiedene Ausschweifungen, Orgien veranstaltet. Sie haben Christus versucht, indem sie Gott in Frage gestellt haben: Hast du uns jetzt nur aus Ägypten geführt, damit wir hier sterben, oder meinst du es wirklich gut mit uns? Und sie haben gemurrt, sie haben gemeckert, sie haben Essen von Gott bekommen, sie wurden immer versorgt in der Wüste, wo sie eigentlich nichts hatten. Sie haben alles von Gott bekommen, aber sie haben immer wieder gemeckert und wollten mehr. Sie wollten was Neues, sie wollten was anderes, waren nie zufrieden. Können wir von diesen vier Problemen für uns lernen? Götzendienst klingt immer so fremd irgendwie. Machen wir uns irgendwie Statuen, die wir dann anbeten? Klingt komisch. Aber was für uns vielleicht eher ist, in Kolosser, da heißt es auch in Kolosser 3, Vers 5, dass Habsucht auch wie Götzendienst ist. Wenn man davon besessen ist, etwas unbedingt haben zu wollen, wenn man gierig wird, dann ist das auch wie Götzendienst. Wenn man da nicht Gott an erster Stelle hat, sondern eben irgendetwas, was man einfach lieber haben will. Unzucht, das ist, denke ich, vielleicht das Aktuellste für uns. Das ist etwas, wo vieles in der Gesellschaft einfach normal ist, was akzeptiert wird. Wo Gott aber Regeln aufstellt, was ihm auch wichtig ist. Dass es keinen Sex vor der Ehe gibt. Wenn man diese Ansicht nur schon mitteilt, dann wird man wie ein Außerirdischer angeguckt. So Leute gibt es doch nicht mehr. Aber Gott ist das wichtig, dass man nicht mit verschiedenen Partnern schläft, sondern dass man mit einer Person, mit einem Ehepartner bleibt. Dass man da sich auch selbst beherrscht, dass man sich zusammenreißt und nicht Versuchungen nachgibt und einfach halt seinen Begierden freien Lauf lässt. Das ist ein sehr schwieriger Punkt manchmal, dass man sich da einfach selbst beherrscht und seinen Körper unter Kontrolle hat. Christus versuchen, ich glaube, das kennen wir auch, dass wir Zweifel bekommen. Wieso lässt Gott das zu? Meint er es wirklich gut mit mir, wenn er das alles zulässt, dass wir ihn in Frage stellen? Aber wie wir hier auch von den Israeliten lernen, Gott ist das wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn eben nicht in Frage stellen. Das ist ein ernster Punkt. Und das Murren, ob wir immer meckern oder ob wir zufrieden sind. Reicht mir das, was ich habe, oder will ich mehr? Wieso gibt mir Gott nicht das, was ich haben will? Oder dass ich einfach immer mehr haben will oder was auch immer. Dass wir einfach meckern und nörgeln, immer unzufrieden sind, das Wetter passt mir nie. Es ist Gott auch wichtig, dass wir zufrieden sind und uns an dem freuen, was wir haben. In 1. Korinther 6, Vers 12 heißt es: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das kennen wir auch. Wir sind frei in Jesus. Wir sind frei zu tun, was wir wollen. Aber es dient nicht alles zum Guten. Es ist nicht alles nützlich für mich. Es erbaut mich nicht alles. Und er sagt ja auch, dass er sich nicht beherrschen lassen will. Es kann uns auch schaden. Das, was uns schadet, davon sollen wir uns ja auch fernhalten. Und nicht einfach die ersten Wörter da nehmen, alles ist mir erlaubt und fertig, sondern in Galater 5, Vers 13 heißt es auch: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Das ist kein Freifahrtschein, einfach alles zu machen, wozu wir Lust haben. Dass wir einfach allen Lüsten freien Lauf lassen, unser Leben leben, wie wir Lust haben. Ich habe einmal Buße getan, das reicht und ich lebe, wie ich will. Das ist es nicht. Weil Jesus für uns vergeben hat, unser Ziel, haben wir unser Ziel noch vor Augen, für das wir überhaupt hinarbeiten, wofür wir uns überhaupt zusammenreißen. Jesus hat uns vergeben, indem er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir gar keine Strafe mehr erwarten müssen, sondern uns auf das ewige Leben freuen können, das er uns einfach schenkt. dieses große Geschenk. Und lieben wir Jesus dafür noch, dass er dieses Geschenk für uns getan hat? Halten wir uns deswegen daran, so wie er auch sagte, wer mich liebt, der tut ja auch das, was ich sage. Das olympische Motto ist schneller, höher, weiter in Deutsch. Dass man immer mehr erreicht, immer besser wird. Aber das kann auch dazu führen, gerade im Sport geht es oft über Doping, dass die Leute dann versuchen zu betrügen, dass sie unfair werden, unfaire Mittel verwenden, weil sie einfach der Beste sein wollen. Aber darum geht es Gott nicht, er will uns nicht dazu hetzen, dass wir immer besser werden, immer perfekte Leistungen erbringen. In der Bibel gibt es ein paar andere Disziplinen, in denen wir Höchstleistungen erbringen können. In Matthäus 23, Vers 11 heißt es, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wenn wir besser werden wollen, wenn wir mehr erreichen wollen, dann sollen wir umso demütiger sein und einfach helfen. Oder was wir heute schon gehört haben, auch in Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir sollen schnell sein, oder umso schneller werden, einfach zuzuhören, wenn jemand vielleicht Probleme hat, wenn jemand etwas sagt, dass wir nicht sofort unsere eigene Meinung da raushauen, vielleicht jemanden verletzen, sondern erstmal nachdenken und vor allem, bevor wir zornig werden. Das ist auch ein schwieriger Punkt manchmal in der Selbstbeherrschung, dass wir uns nicht sofort aufregen, gerade beim Autofahren. Mir nimmt einer die Vorfahrt und dann könnte ich ausrasten. Nein, dass wir uns auch einfach zusammenreißen, dass nichts passiert, gut, weiterfahren und nicht sofort über alles aufregen. Und in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, kommt her zu mir, und da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn es uns schlecht geht und wenn wir Probleme haben, umso mehr Probleme wir haben, umso schneller und näher sollten wir zu Jesus kommen, damit er unsere Probleme abnehmen kann, dass wir ihm sie auch wirklich anvertrauen. Das ist auch ein Punkt, den man lernen muss. Das geht nicht so leicht, dass man sich so um etwas sorgt und dass man einfach sagt, okay, Gott sorgt für mich und dass ich wieder Frieden habe. Es beschäftigt uns und das ist auch eine Disziplin, eine geistliche Disziplin, die wir lernen können und sollen, dass wir Jesus unsere Probleme anvertrauen. In Philipper 3, Vers 12 bis 15 sagt Paulus noch, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus hält sich selbst nicht für perfekt und er sagt, dass er noch lange nicht alles verstanden hat und noch lange nicht alles kann. An einer anderen Stelle sagt er auch, dass er einen Dorn hat, dass er ein Problem hat, mit dem er auch zu kämpfen hat. Dass er auch seine Probleme hat, seine Begierden, wo er gegen ankämpfen muss und diesen Wettkampf hat. Aber er vergisst das, was früher war und denkt an das, was kommt, an das Ziel. Das hat er vor Augen, dass Jesus, dass wir diese himmlische Berufung in Gott haben, dass wir auf das ewige Leben hinarbeiten. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, dass wir uns das verdienen sollen. Das bekommen wir mit der Buße. Gott gibt uns das. Aber dass wir daran arbeiten, Gott auch einfach treu und gehorsam zu sein. Also was tut dir nicht gut oder was schadet dir? Da müssen wir auch ehrlich sein, da müssen wir drüber nachdenken, wo wir Probleme haben, auch mit den Versuchungen, wo wir vielleicht leicht nachgeben, dass wir uns nicht überraschen lassen und plötzlich in einer Situation sind, wo wir uns dann nicht mehr zurückhalten können und dann bereuen wir es nachher. Sondern, da sagt Paulus auch in Römer, glaube ich, dass wir uns überhaupt davor schon fernhalten sollen. Aber dafür müssen wir wissen, wo wir unsere Schwächen haben. Wie Sportler auch strenge Ernährungspläne aufstellen und ihre Trainingspläne gut durchplanen, dass sie einfach effektiv arbeiten und auch Ruhezeiten einplanen und alles, was dazugehört, damit sie einfach auch wachsen können. Und zum Schluss, Jesus sagte in Matthäus 24, dass zum Ende hin, also noch vor der großen Drangsal, also einfach wenn die Zeit voranschreitet, viele keine Liebe mehr haben werden. Damit will ich abschließen. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Lass uns da uns zusammenreißen aus Liebe zu Jesus. Nicht, weil er was verlangt von uns, dass wir irgendwie eine Bestleistung erzielen müssen, sondern weil er uns gerettet hat, weil er alles für uns gegeben hat und wir einfach gehorsam sein wollen. Amen.